SR Info. Bilanz am Abend.
Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagabend. Mein Name ist Sarah Sasso. Wir schauen in der Sendung auf Brandenburg. Das Land hat gewählt und jetzt geht es um die Regierungsbildung. Die Union hat Friedrich Merz nur noch offiziell zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt. Und Israel hat seine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon massiv verstärkt. Der Libanon meldet hunderte Tote und Verletzte.
SR Info.
Der Tag nach der Brandenburg-Wahl und wie bei einer Wahl üblich, gibt es Sieger und Verlierer. Die SPD ist stärkste Kraft geworden. So richtig verloren haben dagegen die Grünen. Wie soll es da nur auf Bundesebene weitergehen? Aus Berlin berichtet Oliver Neuroth.
Omid Nuripur ist anzusehen, dass dieser Tag nach der Wahl ein harter für ihn und seine Partei ist. Der Grünen-Chef wirkt übermüdet, als er vor die Presse tritt. Seine Stimme ist brüchig.
Das war eine sehr deutliche Niederlage für meine Partei. Und das ist enttäuschend für alle, die in diesem Wahlkampf wirklich alles gegeben haben, in einem sehr, sehr harten Wahlkampf.
Ein Wahlkampf, in dem der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD die Wähler aufgerufen hatte, ihm ihre Stimme zu geben, um gegen die AfD anzukommen. Dieser Effekt hat aus Sicht von Grünen-Chef Nuripur auch seiner Partei kräftig Prozentpunkte gekostet, nicht etwa die politische Arbeit der Grünen. Schuld sind für ihn vor allem die anderen, die äußeren Umstände. Nuripur hält es daher nicht für nötig, die Politik der Grünen zu ändern.
Wenn es blockieren ist, was uns ja permanent nachgesagt wird, dass wir einfach Dinge nicht mitmachen wollen, die den Binnenmarkt zerstören, die Europäische Union zersägen und unseren Wohlstand gefährden, dann sei es so.
Cem Özdemir analysiert die Lage anders. Der Bundeslandwirtschaftsminister und ehemalige Grünen-Chef gibt der Partei durchaus Schuld an der Situation.
Das hat, glaube ich, ein bisschen was mit unserer Sprache zu tun. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir wahrgenommen werden als eine Partei, die eben vor allem sich um die Großstädte kümmert. Indem man nichts tut, die Hände in den Schoß legt, wird sich nichts ändern. Also das heißt jetzt wirklich ernsthafte Kurskorrekturen.
Konkret fordert Özdemir, dass die Grünen in der Sicherheits- und der Migrationspolitik von den Menschen als Teil der Lösung gesehen werden. Gerade von jungen Wählern. Die sind den Grünen in Brandenburg davongelaufen. Unter den 16- bis 24-Jährigen verlor die Partei ganze 24 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2019. Co-Parteichefin Ricarda Lang sagt noch am Wahlabend:
Die Leute fühlen sich nicht gehört, nicht nur, aber auch von uns Grünen. Und wir Grüne in dem Bund und im Land müssen näher ran an die Lebensrealität der Menschen im Osten.
Die Grünen haben ein inhaltliches Problem. Sie verlieren mehr und mehr ihren Markenkern und damit auch Zustimmung ihrer Stammwähler. In den vergangenen 3 Jahren Ampelkoalition mussten die Grünen schmerzhaften Kompromissen zustimmen. Waffen in ein Kriegsgebiet, Milliarden für die Bundeswehr, Flüssiggas als Energiequelle, längere Laufzeit für Atomkraftwerke. Für das grüne Urthema Klimaschutz blieb nicht viel Raum. Parteichef Nuripur sagt daher, er würde niemandem raten, in diese Koalition noch viele Emotionen zu stecken.
Der große Feng Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen. Und das glaubt mir auch niemand mehr, wenn ich das sage. Und dementsprechend, wir machen unsere Arbeit, wir versuchen, das Land nach vorne zu bringen. Aber das ist es auch dann.
Genervtheit und Frustration herrschen bei den Grünen anscheinend vor. Klimaproteste und eine innovative Umweltpolitik treffen aktuell nicht den Puls der Zeit, wofür auch die Grünen die Verantwortung tragen. Zum Beispiel durch das Gezerre rund um das Heizungsgesetz. Die Partei ist für viele zum Sündenbock geworden. Für alles, was gerade nicht funktioniert. Und Sündenböcke gewinnen keine Wahlen.
Auch die FDP hat eine Schlappe erlitten. Sie steht in Brandenburg jetzt auf dem Abstellgleis, weil sie es dort nicht mehr ins Parlament geschafft hat. Aber was bedeutet das jetzt für die Ampel? FDP-Chef Lindner sprach bereits von einem Herbst der Entscheidungen. Aus Berlin, Torben Ostermann.
Klar. Besonders stark war die FDP in den ostdeutschen Bundesländern nie. Genauso klar ist, dass die Ergebnisse aus Sachsen, Thüringen und nun Brandenburg ein Fiasko für die Liberalen sind. In Brandenburg landet die FDP mit 0,8% unter ferner Liefen. Selbst die Tierschutzpartei schnitt mehr als doppelt so stark ab.
Deshalb müssen wir auch sehr sorgfältig mit den Konsequenzen aus diesem Wahlergebnis umgehen und müssen gemeinsam die richtigen Lehren ziehen.
Sagt Parteichef Christian Lindner. Das Ergebnis war am Wahlabend kaum verkündet, da meldeten sich die üblichen Verdächtigen seiner Partei zu Wort. Wolfgang Kubicki zum Beispiel, der ein Ende der Ampel vor Weihnachten in Aussicht stellte. Etwas weniger wuchtig äußerte sich Generalsekretär Bijan Dzirsaray. Aber auch er fordert einen Herbst der Entscheidungen. Den fordert auch Lindner und nennt 3 Bereiche, auf die es jetzt ankomme.
Migration, wirtschaftlicher Erfolg dieses Landes und stabilitätsorientierte Haushaltspolitik mit mutiger Schwerpunktsetzung.
Die Ampelpartner Grüne und SPD blicken irgendwo zwischen angespannt und angenervt auf die FDP. SPD-Chef Lars Klingbeil appelliert an die staatspolitische Verantwortung.
Wir sind gewählt und wir haben einen Job zu erledigen in diesem Land. Und ich hoffe, dass niemand in der Koalition auf die Idee kommt, vor Verantwortung wegzurennen.
Vor der Verantwortung wegzurennen, ob bewusst oder unbewusst formuliert, dieser Satz spielt bei den Liberalen auf einen wunden Punkt an. Die gescheiterten Sondierungen 2017 und Lindners berühmter Satz, es sei besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Bis heute wird der FDP von einigen vorgeworfen, sich damals vor der Verantwortung gedrückt zu haben. Dementsprechend schwer dürfte es den Liberalen fallen, die Ampel am Ende wirklich zu verlassen. Wie also steht es um die staatspolitische Verantwortung der FDP?
Die Parteien von Mitte links bis Mitte rechts, die aber gemäßigt und seriös sind, die müssen liefern. Das ist die Aufgabe, das ist die Erwartung.
Christian Lindner sagt dieser Tage hier und da, dass jetzt Mut verlangt sei. Mut entweder, um trotz Streitereien gemeinsam zu regieren, oder Mut, eine neue Dynamik zu entfachen, also die Regierung zu verlassen. Lindner wirkt, als hätte er sich eigentlich schon fürs Weitermachen entschieden.
Auch Bundeskanzler Scholz hat sich zu der Wahl in Brandenburg geäußert, wenn auch aus tausenden Kilometern Entfernung. Er ist gerade in New York, denn dort beginnt morgen die UN-Generaldebatte. Die große Weltpolitik ist also ab morgen Thema für den SPD-Politiker. Heute hat er den Blick nochmal auf Brandenburg geworfen.
Ich bin sehr froh über das Wahlergebnis in Brandenburg. Die SPD hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und ich sage auch Dietmar Woidke herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Im Übrigen ist das für uns alle ein Auftrag und ein Zeichen. Es lohnt sich zu kämpfen. Es ist wichtig, geschlossen zu bleiben und fokussiert. Und das ist dann auch das, was wir uns für die im nächsten Jahr anstehende Bundestagswahl vornehmen werden, nämlich zu kämpfen. Entschlossen und geschlossen zu handeln und fokussiert auf die Lösung der Probleme für unser Land. Es gibt viele Dinge, die wir jetzt auch in nächster Zeit anpacken müssen. Da gehört zum Beispiel auch der Kampf um Industriearbeitsplätze. Wenn Unternehmen in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, darf das nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Und wir werden uns kümmern.
Im saarländischen Landtag sind die Reaktionen auf das Wahlergebnis in Brandenburg natürlich unterschiedlich ausgefallen. Aaron Klein aus der SR-Politikredaktion hat die Stimmung dort eingefangen.
Aus SPD-Sicht war es ein erfreulicher Wahlabend, sagt der Fraktionsvorsitzende im saarländischen Landtag Ulrich Commerson. Die Brandenburger SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Dietmar Woidke hätte Gradlinigkeit und Stabilität gezeigt, die sich ausgezahlt habe. Trotzdem, so Commerson, müssten jetzt alle demokratischen Kräfte weiter dafür arbeiten, dass weniger Menschen, gerade im Osten, an der Demokratie und am aktuellen politischen System zweifeln.
Was wir brauchen, ist tatsächlich ein Staat, bei dem die Menschen auch merken, spüren, jeden Tag spüren, dass dieser Staat handlungsfähig ist, dass Probleme angepackt werden können und dass Politikerinnen und Politiker in den demokratischen Parteien wirklich an Lösungen interessiert sind.
Dass Dietmar Woidke an Lösungen orientiert sei, könne man auch am Zuspruch der vielen ehemaligen Nichtwählern für die SPD ablesen, so Commerson. Für die Regierungsbildung in Brandenburg sagt Commerson schwierige Verhandlungen voraus.
Es ist nicht schön, dass in Brandenburg es eine Mehrheit bzw. eine Pattsituation zwischen AfD und BSW auf der einen und SPD und CDU auf der anderen Seite.
Dietmar Woidke werde das aber mit Bedacht angehen, so Commerson. Für die CDU im saarländischen Landtag liegt der knappe SPD-Sieg in Brandenburg nicht unbedingt an der SPD, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anja Wagner-Scheid.
Man muss sehen, dass 75% aller Wählerinnen und Wähler nicht überzeugt sozialdemokratisch gewählt haben, sondern aus strategischen Gründen und nur 25% eine bewusste Entscheidung getroffen haben für die SPD. Es ging darum, dass die Stimmen der Demokraten auch bei den Demokraten landen.
Das Ergebnis der CDU in Brandenburg könne nicht zufriedenstellen, so Wagner-Scheid. Bundesweit liege man in den Umfragen schließlich vor der SPD.
Deshalb ist das Ergebnis von gestern als ein Ergebnis für Brandenburg zu sehen, in schwierigster Situation.
Die CDU habe auch darunter gelitten, dass Dietmar Woidke mit einem auf seine Person zugeschnittenen Wahlkampf alles auf sich gesetzt habe und diese Strategie aufgegangen sei, so Wagner-Scheid. Ähnlich auch die Analyse der AfD im saarländischen Landtag. Dietmar Woidke habe nur an sich gedacht, ansonsten, so Fraktionschef Josef Dörr,
letzten Endes im Osten nichts Neues.
Das Verhalten der großen Parteien erinnere ihn an längst vergangene Zeiten im Osten Deutschlands.
Wenn zum Beispiel der CDU-Ministerpräsident des Nachbarlandes Wahlkampfs dazu rät, die SPD zu wählen, und das ist ja dann beliebig. Ob ich dann CDU wähle oder SPD wähle, kann ja schon nicht mehr so wichtig sein. Und da denkt man ja gleich, ich meine, das ist ja ehemaliges DDR-Gebiet, an die Blockparteien.
Seine Partei, die AfD, habe sich trotz eines starken BSW gut verstärken können. Einen echten Politikwechsel gäbe es aber erst, wenn die AfD absolute Mehrheiten erreichen könne, so Dörr. Die Fraktionen im saarländischen Landtag, sie interpretieren das Wahlergebnis in Brandenburg völlig unterschiedlich. Aber alle sind sich einig, es war ein Wahlkampf, bei dem sich der alte und wahrscheinlich neue Ministerpräsident Woidke gut präsentieren konnte und dem jetzt eine schwierige Regierungsbildung bevorsteht.
Friedrich Merz, der ist endlich da, wo er schon lange hin wollte. Als Kanzlerkandidat der Union führt er seine Partei nun in den Bundestagswahlkampf. Auch die CSU mit Markus Söder an der Spitze, die steht hinter Merz, zumindest nach außen hin, berichtet Sabine Henkel.
Markus Söder spricht zuerst. In München hat seine Partei abgestimmt über den Kanzlerkandidaten der Union.
Wir haben Friedrich Merz nominiert aus reinem Herzen.
Was bleibt Söder auch anderes übrig? Merz hat die K-Frage für sich entschieden und Söder keine Chance. Sein Platz ist tatsächlich in Bayern, so wie er es seit Jahren sagt und doch nicht meint. Immerhin trägt Söder seit der Entscheidung in der K-Frage öfter mal Janker. Und wenn es passt, auch Lederhose. Offenbar ein Bekenntnis zum Freistaat. Merz hingegen gibt in Berlin den staatsmännischen Kanzlerkandidaten.
Ich nehme diese Aufgabe nicht nur mit Dankbarkeit, sondern auch mit großer Demut an.
Merz und Demut. Etwas, was neu sein könnte, wenn er es ernst meinte. Und er scheint es ernst zu meinen. Der CDU-Chef strahlt sehr viel Selbstsicherheit aus. Man könnte meinen, er hält nicht nur die K-Frage, sondern auch die Kanzlerschaft schon für entschieden.
Heute in 12 Monaten und einer Woche stehen wir hier nach der Bundestagswahl 2025, wenn sie denn im normalen Zeitablauf kommt, so wie bisher vorgesehen. Und dann möchte ich, dass wir feststellen können, dass wir die Bundestagswahl 2025 gewonnen haben.
Und er, Friedrich Merz, den Stuhl von Olaf Scholz einnimmt. Von dem Mann, mit dem er so gar nicht kann, den er für führungsschwach und vor allem deshalb für untauglich hält, das Land zu regieren. Neben Merz steht Carsten Linnemann, sein Generalsekretär. Manche nennen ihn den Mini-Merz. Und der preist den Großen, also den Maxi-Merz, als Heilsbringer der Nation.
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es nicht gut bestellt, er bröckelt. Und deshalb braucht es jetzt einen Mann, der Führung zeigt und Kompetenz mitbringt.
Friedrich Merz. In Präsidium und Vorstand der CDU sind alle erleichtert, dass er der Kandidat ist. Er hat die Partei aufgerichtet und soll jetzt die CDU wieder an die Macht bringen. Dass die Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg unterging, das, sagen sie, hat nichts mit Merz zu tun. Und sogar Markus Söder verkneift sich einen Seitenhieb. So viel Harmonie war lange nicht. Also auf in den Wahlkampf. Nur Wähler und Wählerinnen müssen noch von Merz überzeugt werden. Ob er ein guter Kanzler wäre? 20% glauben das. Genauso wenig wie Olaf Scholz für den richtigen halten. Solche Zahlen wischt Merz stets beiseite. Er ist der Kandidat der Union und die ist der SPD in den Umfragen weit enteilt. Ob die SPD den Kanzlerkandidaten austauscht? Merz glaubt nicht daran.
Gut, bei der SPD ist man nie vor Überraschungen sicher. Aber ich gehe davon aus, dass das eine Auseinandersetzung wird zwischen Union und SPD und damit zwischen dem Bundeskanzler und mir. Und ganz ehrlich, bei der Performance dieser Bundesregierung freue ich mich auf die Auseinandersetzung.
Eine Auseinandersetzung, die auch in München sehr genau beobachtet wird. Man kann ja nie wissen.
Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union, seit heute auch offiziell dazu gekürt. Aus Berlin berichtete Sabine Henkel. Israel hat seine Luftangriffe auf den Libanon massiv verstärkt. Der Libanon meldet schon mehrere hundert Tote und Verletzte. Mehr dazu nach den Meldungen mit Stefanie Balle.
CSU-Chef Söder hat mit einem Veto seiner Partei gedroht, falls die CDU nach der nächsten Bundestagswahl eine Koalition mit den Grünen eingehen will. Söder sagte nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München, mit ihm werde es kein Schwarz-Grün geben. Jede Aussage zugunsten der Grünen mindere die Wahlchancen für CDU und CSU. Zuvor hatten die Spitzen von CDU und CSU in getrennten Sitzungen in München und Berlin CDU-Chef Merz auch formell als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Der frühere AfD-Vorsitzende Meuthen ist jetzt Mitglied der Partei Werteunion. Wie deren Vorsitzender Maaßen sagte, wurde er in die konservative Partei aufgenommen. Ob Meuthen eine offizielle Aufgabe in der Werteunion übernehme, werde noch entschieden. Die Werteunion um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen hatte sich im Februar gegründet. Bei der Landtagswahl gestern in Brandenburg kam sie auf knapp 0,3% der Stimmen. Die deutsche Wirtschaft gerät nach einer Unternehmensumfrage des Finanzdienstleisters S&P Global immer stärker in den Abwärtsstrudel. Der sogenannte Einkaufsmanager-Index für Industrie und Dienstleister ist im September so stark gesunken wie seit 7 Monaten nicht mehr. Auch die Deutsche Bundesbank sieht die Wirtschaft in schwierigem Fahrwasser. Sie hält es für möglich, dass die Wirtschaftsleistung auch im 3. Quartal zurückgeht. Dann würde Deutschland nach gängiger Definition in einer Rezession stecken. Nach dem Johanneum-Gymnasium in Homburg führen jetzt auch 2 katholische Privatschulen in St. Ingbert ein Schulgeld ein. Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, werden das Albertus-Magnus-Gymnasium und die Albertus-Magnus-Realschule künftig für jeden neuen Schüler 70 Euro pro Monat verlangen, und zwar ab dem nächsten Schuljahr. Für weitere Kinder einer Familie sollen die Elternbeiträge geringer ausfallen. Hintergrund sind Beschlüsse des Bistums Speyer, wonach die Zuschüsse für Schulen ab dem Jahr 2026 stark gekürzt werden sollen.
SR Info.
Keine guten Nachrichten erreichen uns aus dem Libanon. Nachdem die israelische Armee ihre Angriffe auf die Hisbollah im Libanon massiv erhöht hat, steigen die Zahlen der Toten und Verletzten ständig an, das berichten Agenturen. Die Rede ist von mehr als 270 Toten, darunter sollen auch Zivilisten und Kinder sein. Über die aktuelle Lage berichtet Nina Amin.
Chaos auf den Straßen des Libanons. Bilder zeigen Stau, vollbeladene Autos. Die Menschen sind auf der Flucht. Aus dem Süden Richtung libanesische Hauptstadt Beirut, aus dem Osten Libanons in die Bergregionen oder einfach weg. Sie fliehen vor den Angriffen der israelischen Armee. Kurz zuvor kündigt deren Sprecher Daniel Hagari an, man bereite sich auf einen groß angelegten und gezielten Angriff in der Bekaa-Ebene vor. Wir raten Zivilisten in libanesischen Dörfern, die sich in der Nähe von Gebäuden oder in Gebäuden aufhalten, die die Hisbollah für militärische Zwecke oder um Waffen zu lagern nutzt, begeben sie sich für ihre eigene Sicherheit sofort aus der Gefahrenzone. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sind bei den jüngsten israelischen Angriffen zahlreiche Menschen getötet und mehrere hundert verletzt worden, unter ihnen auch Frauen, Kinder und Sanitäter. Nach den Explosionswellen von Kommunikationsgeräten im Libanon in der vergangenen Woche hat sich der Krieg zwischen Hisbollah und israelischer Armee deutlich intensiviert. Jetzt hat Israel den Süden und Osten des Landes ins Visier genommen, Hisbollah-Hochburgen. Arabische Medien berichten, zahlreiche ihrer Anführer kamen auch bei diesen Attacken ums Leben. Die Hisbollah feuert ihrerseits Geschosse auf Israel ab, gibt sich siegessicher. Elias Hanna, ein ehemaliger Brigadegeneral der libanesischen Armee, hält die Miliz dennoch für geschwächt. Dem arabischen Nachrichtensender Al Jazeera sagt er, die Hisbollah versucht, die Führungspersönlichkeiten zu ersetzen, die sie verloren hat. Aber sie wird dazu nicht in der Lage sein und weiterhin ein Führungsproblem haben. Hisbollah hat ein Führungsproblem. Trotzdem versucht die Miliz, die schnell auszugleichen. Aber Israel lässt ihr keine Möglichkeit, die Initiative zurückzugewinnen. Auf den Straßen der libanesischen Hauptstadt Beirut sind die Menschen zunehmend pessimistisch. Sie haben, wie dieser Passant, Angst vor einem erneuten Krieg. Es herrscht auf alle Fälle Angst, weil es jetzt Schlag auf Gegenschlag gibt. Wenn die Hisbollah einen großen Schlag ausführt, wird Israel antworten und noch mehr zerstören. Wir halten das nicht mehr aus. Libanons Regierung wirft der israelischen Armee angesichts der Angriffe einen, Zitat, Vernichtungskrieg vor. Das Gesundheitssystem des Landes ist am Limit und mit den vielen Verletzten überfordert. Im Land werden jetzt Schulen freigeräumt, um die fliehenden Menschen aufzunehmen. In der Bekaa-Ebene leben auch in ärmlichsten Bedingungen viele Geflüchtete aus dem benachbarten Syrien. Auch ihnen dürfte eine erneute Flucht bevorstehen.
Es ist keine so seltene Sache auf dem Arbeitsmarkt, dass der Übergang von einem Job in den nächsten nicht nahtlos läuft. Manchmal hat man zwischen zwei Verträgen noch ein paar Monate Luft und dann lebt man vom Ersparten oder man meldet sich arbeitslos. Für den noch amtierenden Kirkeler Bürgermeister Frank John von der SPD war da aber offenbar keine Option dabei. Kommenden Sommer geht es für ihn als Landrat des Saarpfalz-Kreises los und bis dahin soll er ab Oktober eine Referatsleiterstelle beim saarländischen Innenministerium erhalten. Und daran gibt es jetzt Kritik. Diana Kühner-Mert ist bei mir im Studio. Welche Aufgaben soll John denn da beim Ministerium übernehmen?
Ja, Frank John soll, du hast es angesprochen, Referatsleiter im Ministerium werden und zwar in der Bauabteilung, in der oberen Baubehörde, dort das Referat leiten und sich dort vor allem um den Landesentwicklungsplan kümmern. Der Landesentwicklungsplan soll unter anderem festschreiben, unter welchen Bedingungen Kommunen neue Baugebiete ausweisen können und da hatte es zuletzt massive Verzögerungen gegeben. Das Ministerium selbst hatte diese Verzögerung mit Krankheitsfällen in der Behörde begründet und genau so eine Krankheitsvertretung soll Frank John jetzt dort übernehmen.
Bürgermeister sein ist ja das eine, eine Referatsleiterstelle, die spezielle Inhalte hat das andere. Inwiefern ist John denn da qualifiziert für diese Aufgaben?
Ja, das Ministerium sagt, er ist qualifiziert, weil er seit 2009 Bürgermeister war. Das heißt also, die Situation der Kommunen natürlich schon sehr gut kennt. Also aus dieser Perspektive durchaus eine Qualifikation mitbringt. Allerdings ist er kein ausgewiesener Bauexperte. Er ist von Haus aus Volkswirt, war Controller in der Verwaltung, bevor er Bürgermeister geworden ist. Also eher ein Finanzmensch, kein Baumensch. Und das ist ein Punkt, wo die Kritik ansetzt, dass man sagt, eigentlich ist er nicht wirklich qualifiziert, um diese Stelle zu besetzen.
Die Kritik, die kommt ja vor allem von der CDU. Und was sagen die konkret? Was sind die konkreten Vorwürfe?
Die CDU ist relativ scharf in ihren Vorwürfen. Die sagen, das ist ein Fall von Vetternwirtschaft. Da würde die SPD-Alleinregierung also einen Parteisoldaten, einen hochbezahlten Übergangsjob sozusagen zuschustern für die Zeit, wo er eben nicht mehr Bürgermeister ist, aber noch nicht Landrat. Und sagt halt, in dieser kurzen Zeit, also in diesen paar Monaten, das eine ist eben die aus Sicht der CDU fehlende Qualifizierung. Das andere, dass man in dieser kurzen Zeit im Grunde genommen auch gar nicht wirklich viel bewegen kann. Und in der Tat muss man ja sagen, wenn man neu in so eine Behörde kommt, dann muss man diese Behörde, die Abläufe dort ja erstmal kennenlernen. Ist es natürlich wirklich eine relativ kurze Zeit, um dort wirklich was zu vollbringen.
Diana Kühner-Mert aus der SR-Politikredaktion über die Vorwürfe gegen den noch amtierenden Bürgermeister von Kirkel, Frank John. Er tritt im kommenden Sommer seine Stelle als Landrat des Saarpfalz-Kreises an und übernimmt für den Übergang eine Stelle im Innenministerium. Für die CDU ist das eindeutig Vetternwirtschaft. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und vor wenigen Minuten hat sich dann Frank John bei uns gemeldet und die Kritik zurückgewiesen. Er selbst hält sich durch seine langjährige Verwaltungserfahrung auch als Bürgermeister von Kirkel für den Posten im Innenministerium qualifiziert. Was kriegt man für 9 Euro? Ja, beispielsweise ein Sparpack Socken, 2 bis 3 Mischbrote beim Bäcker. Und ab dem neuen Jahr ist es der Aufpreis, den man für das Deutschlandticket zahlen muss. Das haben die Verkehrsminister der Länder heute entschieden. Es geht also rauf von 49 auf 58 Euro pro Monat. Kai Clement hat die Hintergründe.
Eine Revolution in der Geschichte des ÖPNV. So blickt NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen auf das Deutschlandticket. Diese Revolution bekommt nun ein neues Preisschild. Ab kommendem Jahr wird das Ticket 58 Euro kosten und damit 9 Euro mehr als bisher. Eine maßvolle Preissteigerung, findet Krischer. Er leitet dieses Jahr die Runde seiner Länderkollegen.
Ich finde, dass wir heute einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben, das Ticket dauerhaft weiter zu behalten. Man kann schon sagen, das ist ein Befreiungsschlag.
Die Verkehrsminister standen vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits mehr Geld einzunehmen, andererseits die derzeit rund 13 Millionen Abonnenten des Deutschlandtickets nicht mit einem zu hohen Tarif zu vergraulen. Die bayerische CSU hatte vor dem heutigen Treffen sogar einen Preis von 64 Euro ins Gespräch gebracht. Nur dann wäre das Deutschlandticket nach ihrer Berechnung kostendeckend und käme ohne Subventionen aus. Dem haben sich die anderen Länder aber nicht angeschlossen. Klaus Ruhe-Matzen von der CDU ist Verkehrsminister in Schleswig-Holstein.
Das heißt, wir nähern uns einem realistischeren Preis letztendlich, wobei, wie gesagt,
Verbraucherpreise deutlich gestiegen sind. Wir haben ja auch Tariferhöhungen in anderen Fahrkartensystemen. Das ist also jetzt nichts Außergewöhnliches beim Deutschlandticket.
Vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber ein deutlich falsches Signal. So sieht es Holger Sticht, NRW-Landesvorsitzender der Naturschutzorganisation BUND. Das Ziel müsse eine sozial gerechte und klimaschonende Mobilitätswende sein. Doch der öffentliche Nahverkehr bleibe, Zitat, chronisch unterfinanziert. Schon vor dem Treffen hatte die Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbandes Ramona Popp gewarnt, ein höherer Preis bedeute weniger Kunden. Alexander Möller vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hält die heutige Entscheidung dagegen für richtig. Sein Verband hatte vor 2 Jahren sogar einen Einstiegspreis von 69 Euro ins Gespräch gebracht.
Die Entscheidung der Verkehrsministerkonferenz ist notwendig, sie ist klug und sie ist mutig. Das Deutschlandticket bleibt auch mit diesem Preis ab 01.01.25 für unsere Kunden hochattraktiv. Es ist günstiger als nahezu alle anderen ähnlichen Abos und es gilt, was für kein anderes Ticket gilt, bundesweit.
NRW-Verkehrsminister Krischer hofft, dass nun etwas Ruhe in die Diskussion kommt. Allerdings die Zuschüsse von Bund und Ländern in Höhe von 3 Milliarden Euro pro Jahr sind nur noch bis zum kommenden Jahr gesichert. Wie es ab 2026 weitergeht, ist noch offen.
Die politische Debatte darüber, inwieweit der Bund in Zukunft das Ticket auch sichert, habe ich eben angesprochen. Das ist die entscheidende Frage.
Deshalb setzt Krischer auf eine Zusage aus Berlin, dass es eine dauerhafte Unterstützung geben wird.
Das hat diese Verkehrsministerkonferenz auch jetzt noch mal als klare Botschaft gesendet.
Die gute Nachricht aus dem Bundesverkehrsministerium höre er, dass immerhin daran gearbeitet werde.
Ab dem neuen Jahr soll der monatliche Preis fürs Deutschlandticket von 49 auf 58 Euro steigen. Über die Entscheidung der Verkehrsminister der Länder berichtete Kai Clement. Am Montagabend vor 4 Wochen, da spielten sich in Solingen bei einem Stadtfest dramatische Szenen ab. Bei einem Messeranschlag wurden 3 Menschen getötet und etliche verletzt. Die mutmaßlich islamistisch motivierte Tat hat die Stadt traumatisiert. Aus Solingen, Julian Noten.
Grablicht an Grablicht, dazwischen teils verwelkte, teils ganz frische Blumen, daneben ein großes Schild mit der Frage, warum? So sieht es einen Monat nach dem Anschlag auf ein Stadtfest am Solinger Frohnhof aus. Dem Platz, auf dem 3 Menschen starben und weitere teils schwer verletzt wurden. Auch einen Monat nach dem Anschlag kommen immer wieder Menschen vorbei, bleiben stehen und halten einen Moment inne. Die Ereignisse in der Stadt sind noch längst nicht verarbeitet.
Ich komme regelmäßig hier vorbei, sehe das und da kommt einem das wieder hoch, weil ich Leute kennengelernt habe, auch die Nachbarn sind, von denen die getötet worden sind.
Ich arbeite direkt gegenüber und klar, wenn man da an den Kerzen vorbeigeht und jeden Tag kommen da neue Blumen zu. Es hört ja auch nicht auf, die Leute bleiben wirklich stehen und jeden Tag und es ist nicht vergessen, auch nicht nach 4 Wochen.
Man denkt an die persönlichen Schicksale natürlich, an die Angehörigen. Ich denke aber auch sehr an dieses Instrumentalisieren danach, immer auf die Ausländer drauf. Von daher holt es dann immer wieder ein.
Diese Sorge vor einer Instrumentalisierung war in den Tagen nach dem Anschlag fast in der gesamten Stadt spürbar. Etliche Demonstrationen wurden angemeldet, teils aus dem rechten, teils aus dem linken Spektrum. Die Polizei war tagelang im Dauereinsatz und auch die Stadtspitze hat dies mit Sorge beobachtet, sagt Stadtdirektorin Dagmar Becker.
Unsere Angst war, dass es so stellvertretende Demonstrationen auf Solinger Boden gibt. Da hat es ja denn die ein oder andere auch gegeben. Das war natürlich zusätzlicher Aufwand. Unser Wunsch war und ist, dass wir erstmal in Ruhe trauern und gedenken können. Zum Glück ist es jetzt aber so, dass es sich beruhigt hat.
Diese Ruhe ist auf den ersten Blick auch in der Innenstadt wieder wahrnehmbar. Der Frohnhof ist längst wieder geöffnet. Nach und nach sitzen dort wieder Menschen in einem Café oder in einer Pizzeria. Gleichzeitig hat die Stadt dort aber auch eine Art Begegnungsstätte eröffnet. In einem ehemaligen Ladenlokal nur wenige Meter vom Anschlagsort entfernt gibt es ein Gesprächsangebot für die Solinger. Dagmar Eikenberg vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt.
Wir merken, da ist ganz viel noch Redebedarf. Das betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger. Und da ist ganz viel Unsicherheit auch noch mit verbunden. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Menschen um, die Angst haben? Und wir wollen einfach ein Zeichen setzen, dass wir hier sind, dass wir vor Ort sind.
Solche Gespräche seien aus Sicht der Stadt essentiell. Schließlich soll der Alltag wieder zurückkommen. Und auch Feste sollen in Zukunft wieder gefeiert werden, sicher auch auf dem Frohnhof. Am Anschlagsort könnte es künftig auch dauerhaft eine Art Gedenkort geben. Stadtdirektorin Dagmar Becker.
Es gibt erste Ideen und Vorschläge und es wird sicher etwas gemacht werden, aber das werden wir in der nötigen Ruhe angucken, besprechen, überlegen und dann letztlich auch umsetzen.
Gleichzeitig laufen noch einen Monat nach dem Anschlag die Ermittlungen von Polizei und Bundesanwaltschaft weiter. Der verdächtige 26-jährige Syrer ist weiterhin in Untersuchungshaft. Offiziell gibt es wenig Neues von den Ermittlern. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass die DNA des 26-Jährigen an der Tatwaffe gefunden worden sei.
4 Wochen sind nach dem Messeanschlag von Solingen vergangen. Julian Noten hat berichtet. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Die Nacht wird bewölkt und trocken, zum Morgen hin dann aber ab und zu Schauer bei Tiefstwerten zwischen 13 Grad in Saarlouis und 9 Grad in Freisen. Morgen dann erwarten uns viele Wolken, von Sonne kaum eine Spur. Dafür zieht Regen auf bei 13 bis 17 Grad. Und das Wetter bleibt regnerisch und bewölkt. Mehr als 19 Grad sind die Woche nicht drin. Da hilft es nur auf einen goldenen Oktober zu hoffen. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sassou.